Beitrag.
Der bekannteste Literaturkritiker Deutschlands, Marcel Reich-Ranicki, starb am Mittwoch, dem 18. September, im Alter von 93 Jahren in Frankfurt am Main. Uwe Hahnkamp mit dem Versuch eines Porträts.
Wollte ich an einer Person das 20. Jahrhundert in all seinen positiven und negativen Seiten beschreiben, so wäre er die erste Wahl. Marcel Reich-Ranicki. Die Vielschichtigkeit und Geradlinigkeit seiner Person lässt sich auch nur dadurch verstehen. Er wurde am 2. Juni 1920 als Marceli Reich im polnischen Wrocławek geboren, an der Grenze zum Deutschen Reich. Sein Vater stammte aus Płock, die Mutter aus dem Schlesischen. Entscheidend für die Ausbildung von damals noch Marceli Reich war die deutsche literarische Prägung seiner Mutter, die sich, so der Publizist in seiner Autobiografie »Mein Leben«, im Polen der 20er Jahre wie im Exil fühlte. Er selbst antwortete einmal auf die sehr direkte Frage von Günter Grass auf einer Tagung der Schriftsteller der sogenannten Gruppe 47 im Jahr 1958, was er denn nun eigentlich sei, Zitat, »Ich bin ein halber Pole, ein halber Deutscher und ein ganzer Jude«, Zitat Ende. Dass diese knappe Formel hinten und vorne nicht stimmen konnte, muss jedem Menschen klar sein, der im Exil lebt oder in einer Region, die ein- oder mehrmals in der Geschichte den Staat gewechselt hat. Prägend für sein Leben war, wie sich später zeigte, seine Verwurzelung in der deutschsprachigen Literatur. Nach dem Bankrott des Vaters zog er nach Berlin und konnte dort trotz der für Juden demütigenden und sich täglich verschlimmernden Zustände 1938 noch das Abitur machen. Marceli Reich wurde dann aber von den Nationalsozialisten ins Warschauer Ghetto umgesiedelt. Dort arbeitete er für den von den Nazis eingesetzten Ältestenrat des Ghettos und lernte seine spätere Frau Theophila, Toscha, kennen. Über die Hochzeit mit ihr äußerte er sich in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag 2012, am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Es ist der 22. Juli 1942, der Beginn der Deportation der Juden aus dem Warschauer Ghetto. Marceli Reich soll für die SS die Plakate zur Aktion übersetzen.
Ein Satz ließ mich plötzlich aufhorchen. Die Ehefrauen und Kinder dieser Person würden ebenfalls nicht umgesiedelt. Ich dachte an sie, die jetzt in der kleinen Wohnung mit einer grafischen Arbeit beschäftigt war. Ich dachte an Toscha, die nirgends angestellt und also von der Umsiedlung nicht ausgenommen war. Ihr also, Gustava Jarewska, diktierte ich am 22. Juli 1942 das Todesurteil, das die SS über die Juden von Warschau gefällt hatte. Als ich bei der Aufzählung der Personengruppen angelangt war, die von der Umsiedlung ausgenommen sein sollten, und dann der Satz folgte, dass sich diese Regelung auch auf die Ehefrauen beziehe, unterbrach Gustava das Tippen des polnischen Textes und sagte, ohne von der Maschine aufzusehen, leise und schnell, du solltest Toscha noch heute heiraten. Ja, und diese Zeremonie dauerte nur sehr kurz. Und bald hatten wir eine Bescheinigung in Händen, der zufolge wir bereits am 7. März getraut worden waren.
1943 gelang ihm mit seiner Frau die Flucht. Beide Eltern und fast alle Geschwister fanden den Tod. Unterstützt wurden sie von einer polnischen Familie, der Marceli Reich bedeutende Romane nacherzählte, um sich ihres Mitleids weiter zu versichern. Diese Rettung sollte übrigens auf Wunsch der Familie später wegen des in Polen vorhandenen Antisemitismus geheim bleiben. Er selbst arbeitete ab 1944 für das UB, die damalige polnische Geheimpolizei. 1948 wurde er als Marceli Ranicki Vizekonsul und Resident in London. Von dort zurückgerufen, wurde er von Außenministerium und Geheimdienst entlassen und wegen ideologischer Entfremdung aus der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei ausgeschlossen. Dies geschah zum einen aus einer gewissen Abneigung gegen einen Intelligenzler, der etwas arrogant wirkte, zum anderen im Zusammenhang mit Stalins Aktion gegen, Zitat, wurzellose Kosmopoliten und zionistische Spionage, Zitat Ende. Der kurzen Karriere als freier Schriftsteller setzte 1953 ein Publikationsverbot ein Ende. 1955 war er Mitarbeiter des staatlichen Rundfunks und publizierte auch in der Tribuna Ludu. Seit 1958 lebte Marcel Reich wieder in Deutschland und arbeitete als Literaturkritiker. Erst für die Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ, dann für die Zeit, später wieder als Leiter der Literaturredaktion der FAZ. Dieser Schritt zurück ins Zitat Land der Mörder wurde ihm angesichts seiner familiären Leidensgeschichte als Größe angerechnet, auch vor kurzem in den ersten Reaktionen auf seinen Tod. Michael Wolfssohn relativiert in einem Artikel im Fokus:
Wer ins Exil verjagt wurde und im Exil lebt, lebt wurzellos, muttersprachlos, ortslos, heimatlos. So schwer die Rückkehr war, es war die Rückkehr in die Heimat, zu den Wurzeln, zur Muttersprache, zur eigenen Kultur, zum eigenen Sein, zur authentischen Um- und Außenwelt.
Und das bedeutete bei inzwischen Marcel Reich-Ranicki eben die Literatur. Ein kleiner Exkurs zu seinem Doppelnamen möge an dieser Stelle erlaubt sein. Er stammt von seiner Anfangszeit bei der FAZ. Uwe Wittstock beschreibt die Situation so:
Dort saß er dem Feuilletonchef der Zeitung gegenüber, Hans Schwab-Felisch, um sich vorzustellen und ihm einen ersten Beitrag anzubieten. In Polen habe er unter dem Namen Ranicki geschrieben. Sein wirklicher Name sei Reich. Wie solle er den Artikel unterzeichnen? Schwab-Felisch, schreibt Marcel Reich-Ranicki in seinen Erinnerungen, reagierte prompt: Machen Sie es wie ich. Nehmen Sie einen Doppelnamen, aber unbedingt erst den einsilbigen, dann den anderen, schon aus rhythmischen Gründen. Das leuchtete ein, ich zögerte nicht. Einverstanden, schreiben Sie Marcel Reich-Ranicki.
Doch zurück zu seinem Leben. Als er einmal vom Magazin Focus auf eine mögliche Aussöhnung angesprochen wurde, beharrte er auf deren Unmöglichkeit. Bei seiner Entscheidung zur Rückkehr habe er vielmehr eine andere Frage gestellt.
Auch die Eltern meiner Frau sind ermordet worden in Polen. Da gibt es keine Aussöhnung. Nein, davon kann gar nicht die Rede sein. Mich hat eine Sache sehr interessiert und kam mir wichtig vor. Gibt es hier in diesem Land die Meinungsfreiheit oder nicht? Und diese Frage hat doch eine positive Antwort gefunden.
Und diese Meinungsfreiheit nutzte Marcel Reich-Ranicki bei seinem Aufstieg zum, so sein anerkennender Spitzname, Literaturpapst. Wichtig war ihm, und das war damals etwas Neues, Kritiken nicht für die Kollegen zu schreiben, sondern für das Publikum, den Leser. Das heißt, auf seine kurze Art gesagt, Klarheit, kein Fremdwort, leidenschaftliches Urteil. Und dieser Devise folgte er in seinen Feuilletons und später in der bekanntesten Literatursendung Deutschlands, das Literarische Quartett, im zweiten deutschen Fernsehen. Diese Sendung schaffte etwas Besonderes. Im Fernsehen wurde über Bücher geredet und die Menschen schauten zu und ließen sich vom Urteil der dort versammelten Runde zu Kauf oder Ablehnung eines Buches bewegen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit, mit seiner direkten, scharfzüngigen Art, stand Marcel Reich-Ranicki, gefürchtet und umstritten und häufig karikiert, wie etwa von Harpe Kerkeling.
Wie immer einmal unter dem Motto: Schreiben kann ein jeder, zerreißen jedoch nur wenige. Es ist ein Buch. Ist es überhaupt ein Buch? Ich glaube, nein. Es beginnt in der Tat etwas ungewöhnlich, und zwar mit Kapitel 4. Wo die ersten drei geblieben sind, erfährt der Leser nicht. Ist der Autor überhaupt in der Lage, seine eigenen Sätze auch nur ansatzweise zu begreifen? Ich glaube, nein.
Sein dennoch zwiespältiges Verhältnis zum Fernsehen führt zu einem sehr emotionalen Auftritt bei der Übergabe des Deutschen Fernsehpreises für sein Lebenswerk am 11. Oktober 2008. Er lehnte auf der Bühne die Annahme des Preises ab.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich hätte das, werden Sie denken und sagen, früher erklären sollen. Natürlich. Aber ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier erleben werde. Ich gehöre nicht in dieser Reihe der heute, vielleicht sehr zu Recht, preisgekrönten. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste. Es gibt ja Abende, die man ganz schön erlebt. Nein, nicht, ich werde Ihnen jetzt nicht sagen mit der Lektüre von Goethe oder Bertolt Brecht. Nein, man kann im Arte-Programm manchmal sehr schöne, wichtige Sachen sehen. Ich habe auch früher häufig Wichtiges im Dreisatzprogramm gesehen. Aber das hat sich jetzt geändert. Meist kommen da schwache Sachen. Aber nicht der Blödsinn, den wir hier zu sehen bekommen haben. Ich will nicht weiter darüber reden.
Mit Marcel Reich-Ranicki ist einer der wortgewaltigsten und streitbarsten Intellektuellen der deutschen Nachkriegsära von uns gegangen. Schließen möchte ich mit dem Ende des Artikels von Michael Wolfssohn, der treffend schrieb, Zitat, Reich-Ranicki hat dem neuen Deutschland viel gegeben. Umgekehrt hat das neue Deutschland Reich-Ranicki viel gegeben. Man nennt so etwas Symbiose. Es liegt an uns allen, sie dauerhaft zu sichern. Gelingt es uns, erweisen wir uns Marcel Reich-Ranickis Vermächtnis würdig.
Das war Uwe Hahnkamp mit dem Versuch eines Porträts des vor kurzem verstorbenen Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki.
Beitrag.
Am 20. September organisierte die Kulturgemeinschaft Borussia in Allenstein im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum 60. Todestag des Architekten Erich Mendelssohn eine Diskussionsveranstaltung zum Thema Allenstein, Stadt von Erich Mendelssohn. Uwe Hahnkamp hat einige Aspekte herausgegriffen. Die Originaltöne des Historikers Rafał Będkowski sind der Diskussion auf der Bühne und einem anschließenden persönlichen Interview entnommen.
Architekten, Historiker, an den Bauwerken und der Planung der Stadt Allenstein Interessierte waren am 20. September ins allgemeinbildende Lyzeum Nummer 1 gekommen. Einer der Diskussionspunkte im Plenum war die Frage, ob Allenstein in der Tradition von Erich Mendelssohn zwei oder drei Gebäude mit Weltrang haben sollte oder sich auf die grundlegende Lebensqualität seiner Einwohner konzentrieren und besinnen solle. Rafał Będkowski wies darauf hin, dass die Stadt solche Gebäude hat oder in ein, zwei Fällen hatte.
Ja, ich möchte sagen, dass chyba nie jesteśmy niesprawiedliwi, jeżeli mówimy, że Olsztyn nie posiadał żadnych wybitnych przykładów architektury, bo posiadał wybitne budynki. No, wybitnym budynkiem było chociażby kino Kopernik. No, niestety już tego kina Olsztyn nie posiada. Wybitnym budynkiem był budynek Dukatu, prawda? Jak wiemy, już tego, praktycznie tego dawnego budynku nie mamy, więc zastanawiam się czasem, czy warto jest projektować jakieś awangardowe budynki, bo może się okazać, że one będą miały bardzo krótki żywot i potem na ich miejscu powstanie coś zupełnie innego. Po prostu my nie szanujemy jakby dorobku poprzedników, nie szanujemy prac autorskich architektów, którzy kiedyś też jakieś wartościowe projekty tworzyli. Wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś o planetarium, chciałem zwrócić uwagę, że planetarium było w swoim czasie budynkiem bardzo nowoczesnym. Ono do dzisiaj jest budynkiem ciekawym, jeżeli się je dokładnie zwiedzi.
Die Achtung vor solcher Architektur scheint nicht besonders ausgeprägt zu sein. Anders sieht es bei der Sägemühle der Brüder Raffaelsson aus, die gerade zu einem Museum umgestaltet wird und voraussichtlich sogar planmäßig fertiggestellt wird.
Tartak ist to fantastyczny zabytek, który przetrwał całkiem przypadkowo, no, dzięki niezwykle szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. W miejscu takim dość zapomnianym, czyli centrum miasta, blisko Starego Miasta, w Zakolu Łyny. Więc samo to, że udało się ten budynek uratować przed zniszczeniem, jest wielkim sukcesem, a jeszcze większym jest to, że powstaje tam obecnie Centrum Techniki Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności. Budynek jest odbudowywany, z zewnątrz już wygląda bardzo ładnie, otrzymał jakby nowe oblicze, można go już z zewnątrz oglądać. Niebawem stanie przy nim komin, dzięki któremu on się stanie jakby na powrót fabryką i dzięki któremu przypomni on funkcję tego właśnie miejsca w Olsztynie. Tam jeszcze oczywiście parkingu nie ma, jeszcze ta inwestycja jest ogrodzona, bo ona ma się skończyć pod koniec tego roku, prawda? Pod koniec tego roku ma być budynek już oddany do użytku, o ile oczywiście wykonawca się nie spóźni, ale w każdym razie naprawdę jest co podziwiać już w tym momencie. Tam rzeczywiście roboty idą bardzo ostro. Ja nawet troszkę żartobliwie mówię, że to są dwa miejsca w Olsztynie, na których widać takie zachodnie tempo. To jest Galeria Warmińska właśnie i Tata Grafelsonów.
Planmäßig fertig wird hingegen die Straßenbahn nicht. Ein Lamento während der ganzen Diskussion war immer wieder die Kommunikation in Allenstein, sei es mit Auto, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sollte man nicht endlich, wenn man diese Schwierigkeiten hautnah erlebt, dem früheren Bürgermeister Allensteins Oskar Belian ein Denkmal oder eine Tafel widmen?
Ja zawsze uważałem, że Belianowi przynajmniej tablica pamiątkowa się należy, dlatego że był to człowiek, z udziałem którego Olsztyn wszedł w nowoczesność, czyli stał się nowoczesnym miastem, prawda? Więc Belianowi niewątpliwie należy się pamięć w Olsztynie. Z kolei, jeżeli chodzi o tramwaje, to pamiętajmy, że Belian pieniędzy nie dostał od nikogo. Kiedyś nikt od nikogo pieniędzy nie dostawał, po prostu miasto musiało zaciągnąć kredyty, musiało zaciągnąć pożyczki, oczywiście na warunkach preferencyjnych, ale miasto musiało ryzykować. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy dyskutowano na początku poprzedniego stulecia o tym, czy w Olsztynie wprowadzić tramwaje, czy nie, byli też przeciwnicy tego rozwiązania. Także to nie było tak, że prawda, wprowadzono to tak łatwo, szybko. Było naprawdę dużo trudności do pokonania. No, udało się to zrobić, prawda? No, dzięki temu Olsztyn mógł podobnić się do dużych centrów miejskich na zachodzie.
Ein anderes Kapitel der Stadt spielte sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ab. In vielen Gebäuden gab es Lazaretts. Nach Aussage von Hannelore Willibald, die zu ihrem 70. Geburtstag zum ersten Mal Allenstein besuchte, ist sie im Schloss geboren. Ist das möglich oder irrt sich ihre Mutter?
Przede wszystkim w Lazarety przekształcano szkoły. A więc budynki szkolne dzieciaki otrzymywały oczywiście, inne, zmieniano im zajęcia, czy część zajęć przenoszono gdzieś, a duże budynki publiczne typu szkoły były, prawie wszystkie szkoły w Olsztynie były zajęte przez lazarety. Pamiętajmy oczywiście, że to zależało też od okresu, w którym to się działo, czyli no, na początku wojny może takiej potrzeby nie było, w momencie kiedy powiedzmy no, front się zaczął tutaj zbliżać, no, tych lazaretów było więcej, Olsztyn był takim miastem na zapleczu frontu. Trudno mi powiedzieć, czy na zamku był lazaret, bo z taką wiadomością się nigdy nie spotkałem. Generalnie dzieje Olsztyna z okresu I wojny światowej i II wojny światowej są ciągle osnute mgłą tajemnicy. Nikt właściwie tego historii Olsztyna z tego okresu nie opracował. Także tu jest ciężko gdzieś czerpać, powiedzmy, jakieś informacje. No, myślę, że ktoś powinien się kiedyś pokusić o to, żeby zebrać relacje, zebrać, powiedzmy, to, co się uda gdzieś wyłuskać z dokumentów i napisać coś na ten temat, dlatego że okazuje się, że ciągle mamy bardzo mało wiedzy o tym okresie.
Eigentlich müssten die Akten über solche Lazaretts greifbar sein. Viele Akten des Allensteiner Archivs sind doch erhalten.
Nie ma. Dokumentów nie ma. Dokumenty się w zasadzie, to jest taka dziwna sprawa, ale większość dokumentów, które ocalały na przykład w archiwum olsztyńskim, magistrackich oczywiście dokumentów, one w zasadzie nie wykraczają poza lata 30. Czyli właściwie przejęcie władzy przez hitlerowców i potem w zasadzie te od nowa tworzono pewne akta i te akta nie przetrwały. Nie wiem dlaczego. Być może część została wywieziona, prawda? Część mogła zaginąć w czasie zawieruchy wojennej, część mogła gdzieś zostać zdeponowana. Być może coś się jeszcze znajdzie, dlatego że akta czasami znajduje się, akta dotycząca Olsztyna znajduje się w bardzo dziwnych miejscach. Ja na przykład ostatnio zajmuję się historią gminy żydowskiej, akurat odtwarzam historię gminy żydowskiej w Olsztynie. W kolejnym odcinku będę między innymi pisał o związku z żołnierzy frontowych religii mojżeszowej, czy wiary żydowskiej, który istniał też w Olsztynie. Proszę sobie wyobrazić, że akta tej organizacji olsztyńskiej znajdują się w Moskwie obecnie.
Wenn solche Akten so schwer zu beschaffen oder zu finden sind, sollte man dann nicht auf die Erinnerungen von ehemaligen Bewohnern zurückgreifen? Oder sind diese zu unzuverlässig?
To, co pamiętają nasi rodzice, powiedzmy, i to, co nam opowiadają dziadkowie, no to jest to część prawdy, część to są legendy, czyli zmyślenia, więc trzeba zawsze do tego bardzo ostrożnie podchodzić. Tym niemniej warto jest zaglądać do wspomnień. Jak wiem, w Niemczech takie wspomnienia się zbierało, wspomnienia tutaj z Prus Wschodnich, więc są dość duże zbiory i wydaje mi się, że warto by było je spenetrować. Warto by było też, żeby polscy historycy bardziej zainteresowali się tymi materiałami.
Das war Uwe Hahnkamp mit einem Beitrag von der Diskussionsveranstaltung der Kulturgemeinschaft Borussia zum Thema Allenstein als Stadt von Erich Mendelssohn. Die Äußerungen von Rafał Będkowski sind der Diskussion auf der Bühne sowie dem anschließenden Interview mit ihm entnommen.